Tracy Kidder, die Seele einer neuen Maschine. Smartphones, Tablets und Co. sind heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In den späten 1970er Jahren sah das allerdings noch ganz anders aus. Damals waren Computer so groß wie Fahrstuhlkabinen, sodass allein die Vorstellung eines eigenen Rechners absurd erscheinen musste. Die Seele einer neuen Maschine ist eine literarische Momentaufnahme aus jener Zeit und berichtet vom enormen Engagement, das ein Team von Computeringenieuren an den Tag legte, um ihren Teil zur digitalen Revolution beizutragen. Blink Nummer 1. Die Computerfirma Data General arbeitete mit Hochdruck an der Entwicklung eines Minicomputers. Aufgrund des großen Konkurrenzkampfes arbeiteten in den späten 70er Jahren Computerfirmen mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Minicomputer. Verglichen mit heutigen Rechnern ist Mini allerdings relativ, denn darunter verstand man einen Computer, der weniger als $25.000 kostete und ungefähr so groß war wie eine Fahrstuhlkabine. Damaliger Marktführer war eine Firma namens Digital Equipment Corporation, kurz DEC, die ca. 85% des Marktes abdeckte. Im Vergleich dazu war Data General eine relativ kleine Firma aus Westboro im US-Bundesstaat Massachusetts. Der Präsident von Data General war Edson DeCastro, der 10 Jahre zuvor beim Marktführer DEC gekündigt hatte, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Von Anfang an zielte Data General darauf ab, in ihrer Branche möglichst viel Geld zu machen. Und das gelang ihnen auch. Jahr für Jahr erwirtschaftete die Firma 20% Gewinn und ihr Umsatz stieg schnell auf über $500 Millionen an. Unter den Konkurrenten hatte Data General allerdings den Ruf, über Leichen zu gehen. Es ging sogar das Gerücht um, Mitarbeiter von Data General hätten die Fabrik eines Konkurrenten in Brand gesteckt. Zu dieser Zeit war es einigen Konkurrenzunternehmen bereits gelungen, eine neue Art von Minicomputer zu entwickeln. Die gesamte Branche wetteiferte um die Erfindung sogenannter Superminis und die bis dato wichtigste Markteinführung in diesem Bereich war der VAX-11-780 der Firma DEC. Der VAX galt als Durchbruch und man ging davon aus, dass der neue Markt für Superminis innerhalb weniger Jahre auf mehrere Milliarden Dollar ansteigen würde. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, stand Data General gewaltig unter Druck, möglichst zeitnah einen eigenen Supermini auf den Markt zu bringen. Der Ingenieur und Vizepräsident von Data General, Tom West, zerlegte den VAX in sämtliche Einzelteile, studierte die Konstruktion und kam zu dem Schluss, dass es durchaus möglich wäre, etwas Besseres zu entwickeln. Blink Nummer 2. Zwei ungleiche Teams derselben Firma arbeiteten gleichzeitig an der Entwicklung eines neuen Superminis. Um mit der Entwicklung eines Konkurrenten zum VAX voranzukommen, richtete Data General ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in North Carolina ein. Allein dafür zogen etwa 50 Mitarbeiter vom Firmensitz in Westboro nach North Carolina. Neben einer großen Zahl an Spitzeningenieuren wurde das Team mit einer großzügigen Menge an materiellen Ressourcen ausgestattet. Ganz anders sah die Lage nun in Westboro aus. Das dort verbliebene Team unter der Leitung von Tom West war in erster Linie für die Fließbandproduktion älterer Modelle zuständig. Doch anstatt sich auf diese Arbeit zu konzentrieren, entschied sich Tom West trotz äußerst begrenzter Mittel, mit einem Team an Ingenieuren die Entwicklung eines eigenen Superminis anzugehen. Nur widerstrebend willigte Firmengründer DeCastro in den Plan Eagle ein. West zufolge tat man offiziell so, als existiere das Projekt überhaupt nicht. So kam es dann auch, dass West und seinen Leuten nichts anderes übrig blieb, als ihren Arbeitsplatz im Keller von Westboro einzurichten, einem engen Raum, in dem es im Sommer unerträglich stickig und heiß wurde, wenn die Klimaanlage mal wieder den Geist aufgab. Doch das Team ließ sich davon nicht entmutigen. Tatsächlich hielt sich West dem Rest der Firma gegenüber äußerst bedeckt und gab sich bescheiden, während er seinen eigenen Leuten erzählte, sie würden das firmeninterne Konkurrenzmodell des Teams aus North Carolina buchstäblich vom Tisch fegen. Und obwohl man weitestgehend auf sich allein gestellt war und mit keinerlei Hilfe von Seiten der Firmenführung rechnen konnte, herrschte in Wests Team trotzdem das Gefühl, im Zeitalter der Superminis stehe und falle der Erfolg der gesamten Firma mit dem Projekt Eagle. Blink Nummer 3. Für das Projekt Eagle rekrutierte Tom West ein hochmotiviertes Team. Viele Ingenieure in Westboro hatten keinerlei Interesse daran, am Projekt Eagle mitzuwirken, weil sie von vornherein von dessen Scheitern überzeugt waren. Sie erwarteten, dass der Eagle bestenfalls ein langsamer, klobiger Kasten sein würde, mit dem man sich mächtig blamieren würde. Dennoch gelang es West, Schritt für Schritt ein Team zusammenzustellen. Dabei setzte der Projektleiter vor allem auf junge Ingenieure, die gerade erst ihren Uni-Abschluss gemacht hatten. Denn trotz der Aussicht auf ein lächerliches Gehalt und haufenweise unbezahlter Überstunden brannten die jungen Leute darauf, sich der Herausforderung zu stellen, einen vollkommen neuartigen Computer zu entwickeln. Andererseits war es natürlich riskant, einem Haufen Neulingen ohne nennenswerte Erfahrung die Entwicklung eines innovativen Spitzencomputers anzuvertrauen. Schließlich gelang es West, mithilfe einiger Tricks doch ein paar alte Hasen mit an Bord zu holen. Einer von ihnen war der Ingenieur Steve Wallach, den West unbedingt für die Architektur der Maschine gewinnen wollte. Aus Angst, sich mit dem Eagle zu blamieren, hatte Wallach zunächst abgelehnt. West wusste jedoch, dass Wallach unbedingt ein eigenes Computerbaby produzieren wollte. In der Vergangenheit waren ihm wiederholt Projekte vor der Nase weggeschnappt worden, darunter auch die Mitarbeit im Entwicklungszentrum in North Carolina. Genau diese Frustration machte sich West zunutze, indem er Wallach die persönliche Genugtuung vor Augen führte, die ihm der Erfolg des Eagles einbringen würde. Jedes Teammitglied musste sich einem mysteriösen Initiationsritus unterziehen, bei dem gelobt wurde, sich mit aller Kraft dem Projekt zu verschreiben. Im Prinzip willigten die Mitarbeiter ein, Freunde, Familie und Freizeit für die Dauer des Projektes hintanzustellen. Als Belohnung winkte kaum mehr als der Stolz, im Falle eines Erfolges dabei gewesen zu sein. Blink Nummer 4. Die Motivation des Teams Eagle war eine Mischung aus Versagensangst, äußerem Druck und der Aussicht darauf, beim nächsten Mal wieder mitspielen zu dürfen. Das Team um Tom West arbeitete beinahe rund um die Uhr und stand unter enormem Druck, möglichst zügig ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Obwohl einigen Mitarbeitern Aktienanteile in Aussicht gestellt wurden, gab die Mehrheit der Beteiligten an, nicht wegen des Geldes am Projekt mitzuwirken. Aber wenn den Mitarbeitern bei all den Strapazen nicht mal eine anständige finanzielle Entlohnung winkte, wie gelang es West dann, sein Team zu Höchstleistungen anzuspornen? West war ein Anhänger des sogenannten Mushroom Managements. Das fragwürdige Motto dieser Management-Philosophie lässt sich in etwa wie folgt übersetzen. Lass sie im Dunkeln, füttere sie mit Mist und schaue ihnen beim Wachsen zu. In der Praxis sah das so aus, dass West sein Team vom Rest der Firma isolierte und den Teammitgliedern die volle Verantwortung für entscheidende Aufgaben übertrug. Weil die Deadlines für die jeweiligen Aufgaben extrem knapp bemessen waren, stand das Team permanent unter Druck und ihre Euphorie wurde stets von Versagensangst begleitet. Ein weiteres Motto von West lautete allerdings auch, dass nicht alles, was getan werden sollte, gut getan werden musste. Anstatt sich in unwesentliche Detailfragen zu verstricken, sollten seine Mitarbeiter sich auf das große Ganze konzentrieren und Verfahren abkürzen bzw. Zeit sparen, wo immer es möglich war. Der größte Ansporn war jedoch die Aussicht darauf, eine weitere Runde spielen zu dürfen. Schließlich bestand das Team hauptsächlich aus sehr jungen Ingenieuren, denen unter anderen Umständen wohl kaum so verantwortungsvolle Aufgaben übertragen worden wären, geschweige denn eine so entscheidende Rolle bei einem technologischen Durchbruch. Und dann gab es noch die erfahrenen Ingenieure, die sich von der Firmenleitung übergangen fühlten, weil sie nicht für das Projekt in North Carolina ausgewählt worden waren. Ihnen war viel daran gelegen, den Verantwortlichen zu beweisen, dass sie es drauf hatten, um sich so eine Eintrittskarte für ein mögliches Folgeprojekt zu sichern. Blink Nummer 5. Die jungen Ingenieure wurden auf zwei Teams verteilt, die Hardy Boys und die Micro Kids. Zwar war Tom West als Vizepräsident und leitender Ingenieur der Kopf des Projekts Eagle, aber der Großteil der Arbeit lastete auf den Schultern von zwei Teams junger Ingenieure, den Hardy Boys und den Micro Kids. Das Team, das für die Entwicklung der Hardware, also der Schaltkreise des Computers, zuständig war, erhielt den Namen Hardy Boys. Die Hardy Boys sollten dafür sorgen, dass die einzelnen Teile der Maschine reibungslos miteinander kommunizierten, damit der Computer die geplanten Funktionen auch tatsächlich ausführen konnte. Es kam öfter vor, dass die Hardy Boys und West unterschiedliche Auffassungen davon hatten, welche Features der Computer haben sollte und welche entbehrlich waren. Am Ende war es immer West, der als Projektleiter das Machtwort sprach. Die Microkids wiederum arbeiteten am Microcode der Tausenden von Chips, die im Eagle-Computer verbaut wurden. Microcodes diktieren der Hardware, wie sie die Befehle der Software zu verarbeiten hat. Sie geben vor, wie die Schaltelemente auf der Leiterplatte geöffnet und geschlossen werden müssen, um den Code in elektrischen Strom zu übersetzen. Die beiden Teams schufteten bis zum Umfallen, um aus Leiterplatten und Microcodes den neuen Computer zu erschaffen. Dabei gehörte es zu Wests raffiniertem Vorgehen, dass er den jungen Leuten das Gefühl vermittelte, die Erfinder der neuen Maschine zu sein. Denn er wusste, dass das Gefühl von Urheberschaft und Verantwortung die jungen Ingenieure dazu anspornen würde, alles zu geben und das, obwohl am Ende nicht einmal eine angemessene finanzielle Entschädigung für die großen Anstrengungen winkte. Blink Nummer 6. Zeitaufwendige Fehlerbeseitigungen führten zu Verzögerungen bei der geplanten Veröffentlichung. Theorie und Praxis sind bekanntermaßen zweierlei. Das ist beim Bau eines Computers nicht anders. Denn was nützt der genialste Entwurf, wenn das fertige Produkt am Ende nicht richtig funktioniert? Konkret bedeutet das, dass auf jede Konstruktionsphase notwendigerweise eine Phase der Fehlerbeseitigung folgt. Denn egal, wie großartig ein Entwurf auch sein mag, es treten immer ein paar Mängel auf, die behoben werden müssen, bevor ein neuer Computer auf den Markt kommen kann. Beim Eagle wurde die Fehlersuche und Beseitigung parallel an zwei Prototypen durchgeführt. Die Maschinen Gollum und Coke waren schulterhohe Gehäuse, die zahlreiche Drähte und Schaltplatten enthielten. Um auftretende Fehler beheben zu können, mussten diese zunächst lokalisiert werden, was einer sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichkam. Zunächst mussten dafür unzählige Programme auf den Prototypen ausgeführt werden, bei denen die Ingenieure direkt eingreifen konnten, wenn Fehler auftraten. Das Ganze war Präzisionsarbeit, denn die Entwickler mussten verstehen, an welcher Stelle der Schaltplatte, des Chips oder des Microcodes die Ursache für die Unregelmäßigkeit verortet war. Das Zeitfenster für die jeweilige Überprüfung betrug nur wenige hundert Nanosekunden. Mitunter konnten sogar geringfügige Verzögerungen oder Fehler im Code dazu führen, dass die Suche nach der Fehlerursache Tage und Nächte in Anspruch nahm. Die Arbeitszeiten des Teams wurden deshalb auf Tag- und Nachtschichten aufgeteilt. Im Laufe der Zeit zeichnete sich jedoch immer deutlicher ab, dass das Team Eagle die für April 1979 anberaumte Deadline nicht einhalten würde. Zum Glück sickerte die Information durch, dass auch das Team in North Carolina zeitlich hinterherhinkte. Für das Team Eagle bedeutete das einen Anstieg der Erwartungen von Seiten der Firmenleitung. Denn je mehr sich der Zeitplan des Entwicklungszentrums in North Carolina nach hinten verschob, desto mehr richtete sich die Hoffnung auf Westboro. Blink Nummer 7. Obwohl die Markteinführung des Eagles ein Riesenerfolg wurde, löste sich das Entwicklungsteam bereits kurze Zeit später auf. Nachdem die Deadline zur Fehlerbeseitigung um 4 Monate überschritten war, fragte West beim Leiter der Hardy Boys an, wann mit einer Fertigstellung des Eagles zu rechnen wäre. Die resignierte Antwort lautete, er habe nicht die geringste Ahnung. Es sollte noch bis Anfang Oktober 1979 dauern, bis endlich alle Fehler beseitigt waren und einer regulären Inbetriebnahme des Eagles nichts mehr im Wege stand. Nach zahlreichen Misserfolgen bei der Fehlerdiagnose und durchgearbeiteten Nächten war es endlich soweit. Das Team Eagle hatte einen neuen Supermini erschaffen, der immerhin 10% schneller war als der VAX von der Konkurrenzfirma DEC. Die Markteinführung des Eagles fand im Frühjahr 1980 statt und wurde ein voller Erfolg. Der Verkaufserlös war beachtlich. Doch mindestens ebenso wichtig war die Tatsache, dass die Firma Data General überhaupt mit einem eigenen Supermini aufwarten konnte. Denn wie sich herausstellte, war das keineswegs selbstverständlich. Zumal das Team in North Carolina auch im Frühjahr 1981, also ein ganzes Jahr später, noch immer keine fertige Maschine vorweisen konnte. Trotz des phänomenalen Erfolgs löste sich das Team um Tom West kurz nach der Markteinführung des Eagle auf. Einige der jungen Ingenieure erhielten zwar tatsächlich die versprochene Chance, für Data General an neuen Projekten mitzuwirken, insgesamt fühlten sich viele Beteiligte jedoch ziemlich ernüchtert. Denn obwohl in Einzelfällen einige Aktienanteile den Besitzer wechselten, überschlug man sich bei Data General nicht gerade vor Dankbarkeit für das außergewöhnliche Engagement des Teams. Das führte dazu, dass sich vor allem die älteren und erfahrenen Ingenieure andere Jobs suchten, die bessere Konditionen boten. Tom West blieb hingegen bei Data General und übernahm eine neue Position als Manager im Marketingbereich. Das waren die Blinks zu Die Seele einer neuen Maschine von Tracy Kidder. Die Kernaussage dieser Blinks lautet: In den späten 70er Jahren gelang es einem Team teils unerfahrener, doch äußerst motivierter junger Ingenieure unter der Leitung von Tom West, trotz eines lächerlich niedrigen Budgets und ohne Unterstützung durch die Firmenleitung, einen Computer der nächsten Generation zu erschaffen. Entscheidend für den Erfolg war nicht die Aussicht auf Geld und Ruhm, sondern vor allem harte Arbeit und das Gefühl aller Beteiligten, einen technologischen Meilenstein zu setzen.